Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
I have listened to you. I have learned from you. I return to the White House more determined and more inspired than ever about the work there is to do and the future that lies ahead.
US-Präsident Obama verspricht, im Weißen Haus will er sich als erstes um die Wirtschaft kümmern. Doch dafür braucht er die Unterstützung der Republikaner. Wir fragen, schafft er das? Dann
die Swissness, die hohe Qualitätsanforderung, die Kundennähe, das waren Trümpfe, die wir ausspielen wollten.
Sagt Werner Degen, der frühere Verwaltungsratspräsident des Elmex-Produzenten GABA. Doch der heutige Besitzer, der US-Konzern Colgate-Palmolive, sieht das anders. Die Produktion soll nach Polen verlegt werden. Und schließlich,
also im Moment schaffen es um die 20% wieder zurück in den ersten Arbeitsmarkt, das waren früher mehr, und die anderen bleiben. Und entsprechend sieht man auch, wo die große Herausforderung ist.
Daniela Merz, Chefin der Sozialfirma DOC, will Langzeitarbeitslosen wieder eine normale Stelle verschaffen. Doch dies ist gar nicht so einfach. Wer ausgesteuert ist, findet kaum mehr zurück in den regulären Arbeitsmarkt. Mehr dazu im Schwerpunkt im zweiten Teil der Sendung, und die heißt Trend. Am Mikrofon Thomas Oberer. Die USA haben gewählt. Barack Obama bleibt für 4 weitere Jahre Präsident und steht an der Spitze der größten Volkswirtschaft der Welt. Die Wall Street hat diese Woche auf die Wahl von Obama mit Kursverlusten reagiert. Die New Yorker Börsianer, das ist ein offenes Geheimnis, hätten den Republikaner mit Romney vorgezogen. Wer aus wirtschaftlicher Sicht tatsächlich der bessere Präsident ist, ist aber gar nicht so klar. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Republikaner wie der unterlegene Präsidentschaftskandidat Mitt Romney stehen für Steuersenkungen und für eine unternehmensfreundliche Politik. Das ist ganz nach dem Gusto der Wall Street. Gewonnen hat aber auch dieses Mal der Demokrat Barack Obama. Entsprechend enttäuscht reagierten die Investoren an der Wall Street. Diese Reaktion kann Oliver Adler, Ökonom bei der Grossbank Credit Suisse, aber nur bedingt verstehen.
Die Wall Street hat jetzt mal kurzfristig negativ reagiert auf diese Wahl. Aber lustigerweise, wenn man es längerfristig anschaut, ist der US-Aktienmarkt sogar besser im Schnitt unter demokratischen Präsidenten als unter Republikanern.
Und auch sonst hat sich die amerikanische Wirtschaft unter demokratischen Präsidenten besser entwickelt. Das gilt zumindest für die Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg, wie eine Untersuchung der Credit Suisse zeigt. Unter Demokraten wuchs die Wirtschaft stärker, die Inflation war tiefer und das Haushaltsdefizit kleiner. Wie sich die Wirtschaft in den nächsten 4 Jahren unter Obama entwickeln wird, dürfte sich schon Ende Jahr abzeichnen. Bis dann müssen sich Senat und Repräsentantenhaus auf ein neues Sparprogramm einigen. Nur so können sie die sogenannte Fiskalklippe verhindern. Das ist ein Politmechanismus, der vorsieht, dass wenn kein neues Sparpaket zustande kommt, dass dann Ende Jahr die Steuern automatisch steigen und die Staatsausgaben automatisch gekürzt werden. Und zwar drastisch. Beides wäre schlecht für die Wirtschaft.
Wenn die Steuererhöhungen kommen und in Kraft bleiben, dann bedeutet das eine Verknappung der Fiskalpolitik von 3-4%. Und das würde fast zwangsweise zu einer Rezession führen, wenn diese Steuererhöhungen dann bleiben würden über mehrere Monate.
Amerika droht in eine Rezession abzurutschen und die Weltwirtschaft mitzureißen. Ökonom Klaus Wellershoff, er ist aber zuversichtlich, dass es nicht zu diesem Schreckensszenario kommt, dass sich der demokratisch dominierte Senat und das republikanisch dominierte Repräsentantenhaus noch rechtzeitig zusammenraufen werden.
Ich denke, das überwiegende Interesse von allen Beteiligten ist, dass man sich einigt, sonst verlieren ja beide. Das war ja der Trick an diesen automatischen Beschlüssen, dass da ganz gemeine Sachen für die Demokraten drinstecken und auch bittere Pillen für die Republikaner. Ich glaube, da ist genug Motivation vorhanden, dass man bis Mitte Dezember ungefähr zu einer Entscheidung kommt.
Erste Annäherungsversuche zwischen dem Präsidenten und den Republikanern sollen bereits stattgefunden haben. Aber das Klima zwischen den beiden Parteien ist momentan derart stark vergiftet, dass eine Einigung wohl auch dieses Mal erst in allerletzter Minute zustande kommen wird.
Der Beitrag von Evelyn Kobler.
Trend.
Auch diese Woche gibt erneut ein großer Stellenabbau zu reden, diesmal in der Region Basel. Die Firma GABA, Herstellerin von Zahnpflegeprodukten, verlagert die Produktion nach Polen und baut in Terwil und Lörrach über 200 Stellen ab. Klaus Bonanomi.
Jetzt hat er gedacht, aber man kann ja das Geld schliesslich auch ganz einfach in ein GABA-Druckli tun. Und kauft ein Druckli GABA, lässt GABA das Henkloch runter und das Mal bleibt es 50 noch dazu.
Ja, zu Manni Mattes Zeiten waren sie in aller Munde, die rhombusförmigen schwarzen GABA-Pastillen im flachen Druckli aus dem Baselbiet. Doch das war mal. Vor 13 Jahren verkaufte GABA seine Tefeli-Produktion und stellt seither nur noch Zahnpasta, Mundwasser und Ähnliches her. Vor 8 Jahren dann wurde GABA selber verkauft. Das Familienunternehmen aus Terwil ging an den amerikanischen Colgate-Palmolive-Konzern. Und diese Woche nun wurde bekannt, dass der neue Besitzer die Produktion nach Polen verlagert. In Terwil und Ennertegrenze in Lörrach gehen bis zu 240 Stellen verloren. Ein schwerer Schlag für die Betroffenen, sagt der Terwiler Gemeindepräsident Reto Wolf.
Zumal Produktionsstellen relativ schwierig zu ersetzen sind. Das heißt, die Leute werden sehr schwer haben, eine adäquate Anstellung zu finden in der Region.
Eine negative Überraschung war der Entscheid auch für Werner Degen, den ehemaligen Verwaltungsratspräsidenten von GABA.
Die Nachricht kam für mich völlig unerwartet. Ich persönlich bedauere diese Situation. Und ich hoffe, dass in der verbleibenden Zeit für die betroffenen Mitarbeitenden gute Lösungen gefunden werden können.
Degen war bei GABA bis zum Verkauf an Colgate Palmolive im Jahr 2004 im Amt. Zu seiner Zeit habe man nie daran gedacht, die Produktion ins billigere Ausland zu verlagern.
Damals, das heißt vor 2004, stand das nie zur Diskussion. Für uns war das ganz entscheidend, die Swissness, die hohe Qualitätsanforderung, die Kundennähe, das waren Trümpfe.
Trümpfe, mit denen man auch die deutlich höheren Preise rechtfertigen konnte. Denn obwohl eine Tube Elmex oder Aronal 2-, 3- oder 4-mal mehr kostet als eine andere Zahnpasta, war und ist GABA Marktführer in Deutschland und der Schweiz. Doch gegen den globalen Marktleader Colgate kam GABA immer stärker unter Druck. Die Kosten für Forschung und Entwicklung stiegen weiter an, während die Preise sanken.
Da geht ja bei Konsumgütern der Trend nach unten. Und das hätte uns jetzt rückblickend, wären wir noch selbstständig massiv getroffen, wenn wir irgendwie 10%, 15%, 20% tiefere Preise erzielt hätten am Markt.
Auf Dauer hätte GABA im Alleingang wohl keine Chance gehabt. Deshalb sei der Verkauf an den Konkurrenzkonzern auch aus heutiger Sicht richtig gewesen, meint Degen.
Immerhin können wir sagen, es ging 8 Jahre für alle Beteiligten gut. Und wo wir uns befunden hätten ohne diesen Entscheid, das weiß ich nicht. Aber es wäre fahrlässig zu sagen, es wäre in jedem Fall gleich gut oder besser gegangen.
Immerhin kündigt der GABA-Mutterkonzern an, dass das Hauptquartier und die Forschungsabteilung in Terwil bleiben sollen.
Aber nicht nur die Elmex-Herstellerin GABA. Vor kurzem haben auch die UBS, Lonza und Sunrise angekündigt, alle bauen sie Stellen ab. Evelyn Kobler wollte von Jan Egbert Sturm, dem Chef der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich KOF, wissen, ob dies jetzt ein neuer Trend sei oder einfach eine zufällige Häufung von schlechten Nachrichten.
Ja gut, ein neuer Trend würde ich es nicht nennen. Es ist natürlich ein Zusammenlauf von Situationen. Man sieht, der starke Schweizer Franken hat auch langfristige Auswirkungen. Und jetzt ist so eine Phase, in der Firmen melden, was die nächsten Jahre vorhaben. Und dass da strukturelle Anpassungen angebracht sind, kann man sich in gewissen Bereichen vorstellen. Und das führt dann zu solcher Art von Mitteilungen.
Also beunruhigt sind Sie deswegen jetzt noch nicht?
Nein, weil wir sehen auch gleichzeitig, dass in anderen Bereichen wieder Stellen aufgebaut werden. Wir haben natürlich einen Gesundheitssektor, wo immer noch Ärzte gesucht werden. Wir haben einen Versicherungssektor, die vermehrt meldet, dass es gerne neues Personal einstellt. Also man sieht, dass andere Bereichen tatsächlich noch in diese Phase der Aufbau drin sind. Und wir hoffen, dass diese beiden Seiten sich einigermaßen ausgleichen können.
Und trotzdem, Ihre letzte Umfrage, die Sie jetzt gerade bei über 6.500 Unternehmen gemacht haben, die zeigt, die Stimmung bei den Unternehmen, die ist eingetrübter als auch schon.
Ja, dies hat sich etwas verschlechtert. Das kommt insbesondere durch das internationale Umfeld, wo man wirklich merkt, dass die wirtschaftliche Situation sich verschlechtert hat. Und das schlägt natürlich auch auf die Schweiz etwas durch. Aber man muss vorsichtig sein. Wir müssen eigentlich sagen, das Niveau hat sich zwar leicht verschlechtert, aber befindet sich auf einem ähnlichen Niveau, wie die letzten Monate, Quartale schon der Fall war.
Gilt dann auch das allgemeine Bild, das eben auch schon seit Monaten gültig ist, im Ausland sieht es etwas düsterer aus, aber die Inlandnachfrage, die Inlandkonjunktur, die ist weiterhin sehr robust.
Ja, wir sehen auch bei uns diese Zweiteilung. Die Firmen, die wirklich mit dem Ausland zu tun haben, über den Wechselkurs, über den Exportbetrieb, dass die wirklich sagen, die Situation ist nicht mehr rosig zu nennen. Auf der anderen Seite sieht man binnenwirtschaftlich orientierten Firmen, die wirklich sagen können, okay, es läuft eigentlich immer noch recht gut. Wir sind eigentlich sehr zufrieden.
Auf die Gastronomie scheint das nicht ganz zuzutreffen. Das bleibt einfach das Sorgenkind.
Tatsächlich, die Gastronomie, wo wir natürlich abhängig sind von den ausländischen Touristen, ist sehr wechselkursempfindlich. Wenn der Tourist wählen kann zwischen den österreichischen Alpen oder der Schweizer Alpen, dann macht der Preis natürlich was aus und das merken wir wirklich in den Zahlen.
Wenn wir noch in die Zukunft schauen, insgesamt die Stimmung bei den Unternehmen hat sich etwas verschlechtert. Es kommt auch zu Stellenabbau bei einigen Branchen. Trotzdem gehen Sie im nächsten Jahr davon aus, dass das Wirtschaftswachstum hier in der Schweiz anziehen wird. Warum?
Ja, wir gehen von einem ganz leichten Anzieheffekt aus, insbesondere weil die internationale Wirtschaft sich wahrscheinlich ab dem Frühjahr wieder etwas normalisieren könnte. Der Tiefpunkt international erwarten wir eigentlich jetzt im vierten Quartal oder vielleicht im Winterhalbjahr, die jetzt bevorsteht.
Sie sagen, die Konjunktur im Ausland könnte sich normalisieren. Schwingt da sehr viel Hoffnung auch mit?
Hoffnung würde ich nicht sagen, aber man ist natürlich vorsichtig geworden. Wir wissen, dass heutzutage sehr viel auch durch die Politik mitbestimmt wird. Wenn gewisse falsche Entscheidungen stattfinden, dann könnte auf einmal das Bild der Weltkonjunktur sich auch deutlich wieder verschlechtern. Umgekehrt, wenn vielleicht in gewissen Bereichen größere Schritte gemacht werden würden, als wovon wir jetzt ausgehen, dann könnte es auch schneller wieder besser gehen.
Kaufchef Jan Egbert Sturm. Die Fragen stellte Evelyn Kobler. Und gleich als nächstes im Trend, wer einmal ausgesteuert ist, findet als Langzeitarbeitsloser kaum mehr eine normale Stelle. Doch zuerst die wichtigsten Wirtschaftsthemen der Woche in Kürze.
Trend, Kurznachrichten.
Mit Maren Peters.
Gegen die deutsche Niederlassung der Großbank UBS laufen neue Ermittlungen. Bankmitarbeiter sollen Anlegern geholfen haben, Geld am Fiskus vorbei in die Schweiz zu schleusen, berichten die Stuttgarter Nachrichten. Das wäre Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Die UBS bestreitet die Vorwürfe. Die Credit Suisse legt in der Schweiz zwei Geschäftseinheiten zusammen, die Vermögensverwaltung und das Geschäft mit kleineren Kunden. Damit will die Bank 50 Millionen Franken sparen. 300 Stellen gehen verloren. Die Devisenreserven der Schweizerischen Nationalbank sind im Oktober geschrumpft, zum ersten Mal seit 8 Monaten. Grund dafür sind vor allem Wechselkursschwankungen. Trotzdem sitzt die Nationalbank noch auf einem Devisenberg von rund 424 Milliarden Franken. Der Schokoladenhersteller Barry Callebaut expandiert und das kostet. Aus diesem Grund ist der Gewinn im Geschäftsjahr 2011-12 um 8,5% zurückgegangen auf rund 240 Millionen Franken.
Trend, Thema.
Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz hat in letzter Zeit leicht zugenommen. Aktuell sind 2,9% der Menschen in der Schweiz ohne Arbeit. Trotzdem, davon können andere Länder nur träumen. Die Zahl der Arbeitslosen in der Schweiz ist im Vergleich tief. Doch diese Zahl ist trügerisch, denn viele Menschen werden in der Statistik gar nicht mehr erfasst. Ausgesteuerte Langzeitarbeitslose. Einige von ihnen finden bei einer Sozialfirma eine Beschäftigung. Ziel solcher Unternehmen ist es, die Langzeitarbeitslosen wieder fit zu machen für den regulären Arbeitsmarkt. Doch so einfach funktioniert dies nicht. Die Realität sieht anders aus. Ivan Lieberherr hat das bei der DOC-Gruppe im St. Gallischen Gossau erfahren.
Eine Fabrikhalle, wie es in der Schweiz unzählige gibt. An einer Werkbank stehen 6 Männer. Sie bearbeiten Druckgusselemente aus Aluminium. Sie reinigen sie, schleifen hervorstehende Teile ab, Gräten, die beim Gießen entstanden sind.
Ich tue hier Grat entfernen mit der Schleifmaschine, oder? Hochdruck. Und schaue, dass alles sauber ist. Hier. Zuerst die ringsum, hier. Dann da. Die Zwischenräume, alle schön putzen.
Das so behandelte Element reicht ja an den nächsten Arbeiter weiter zum nächsten Arbeitsschritt. Der Letzte in der Reihe kontrolliert, ob alles tadellos ist und packt das Teil in eine Schachtel. Die 6 Männer erledigen eine heikle Präzisionsarbeit, denn die Aluminiumteile werden später in Deutschland in hochkomplexe Bremssysteme von Lastwagen eingebaut. Die Teile müssen von Hand bearbeitet und gereinigt werden. Das macht die Sache teuer. So teuer, dass der Schweizer Hersteller der Druckgussteile diese zum Reinigen eigentlich in ein Billiglohnland geben müsste. Der Zulieferbetrieb für die Automobilindustrie lässt die Arbeit aber nicht in Rumänien oder Tschechien ausführen, sondern in Gosau im Kanton St. Gallen bei der Firma DOC. Keine gewöhnliche Firma, sondern eine Sozialfirma, in der Langzeitlose eine Beschäftigung finden. So wie dieser Mann, der an der Werkbank steht und Aluminiumteile bearbeitet.
Ich bin ja nicht Sieselig, oder? Und dann hatte ich keine Arbeit mehr, bin auf die Fürsorge gekommen. Und die Fürsorge hat gesagt, ich muss arbeiten. Ich habe gesagt, ja, wo arbeiten? Jetzt geht alles zurück. Ich habe gesagt, ja, okay, gehen wir schauen.
Und er ist geblieben. Der Mann, der früher auf dem Bau gearbeitet hat, ist nun mit einem 80%-Pensum bei DOC angestellt. Ähnlich erging es diesem Mann, der halbtags beschäftigt ist.
Ich war vorher Koch. Und es ist immer schwieriger geworden, zum Stell zu finden. Du bist zuerst gestempelt, dann warst du halt ausgestempelt, dann musst du das Soziale. Die haben mir gesagt, ja, etwas müssen wir arbeiten. Oder? Dann haben sie mich da mal umgeführt. Da habe ich gefunden, ja, da Metallabteilung würde es mir noch gefallen. Da hätte ich noch ein Handling dazu. Müssen sie etwas mit den Händen machen einfach.
Etwas mit den Händen machen, etwas, das tatsächlich auch gebraucht wird. DOC versteht sich denn auch nicht als Beschäftigungsprogramm und Tagesstruktur für Langzeitarbeitslose. Die Menschen hier gingen einer echten, einer sinnvollen Arbeit nach, betont DOC-Chefin Daniela Merz.
Es ist die tiefe Überzeugung, dass Menschen nicht primär beschäftigt werden möchten, sondern dass Menschen arbeiten möchten. Da gehen wir sicher in einem gewissen Maß von uns aus, aber auch von der Erfahrung in den letzten Jahren, dass wir ein Gesellschaftsbild halt auch hier in der Schweiz haben, wo Arbeit sehr wichtig ist und wo man sich auch über Arbeit identifiziert, wo man darüber erzählt, wo man sich austauscht und Arbeit dann einen großen Inhalt hat.
Auch für Langzeitarbeitslose sei es befriedigender, Aufträge für ein Unternehmen auszuführen, statt sich mit Bastelarbeiten für einen Basar abzugeben.
Wir arbeiten primär als verlängerte Werkbank von Schweizer Industriebetrieben. Das heißt, es sind oftmals Nachbearbeitungsarbeiten, Verpackungsarbeiten, Baugruppenmontage, Konfektionierungen, Qualitätskontrollen etc. Und es sind Arbeiten, die ansonsten entweder automatisiert werden könnten oder auch in ein sogenanntes Billiglohnland ausgelagert werden.
Arbeiten, die in der Schweiz auf dem regulären Arbeitsmarkt nicht mehr kostendeckend verrichtet werden können. DOC kann hier in die Lücke springen, denn das Unternehmen muss keine Gewinne erwirtschaften, keine Dividenden auszahlen, keine Steuern abliefern, muss aber die eigenen Betriebskosten decken. Die Löhne der Angestellten werden vom Staat übernommen. Das abgestufte Lohnmodell entspricht in etwa den Sozialleistungen, die die Leute sonst beziehen würden. DOC sei eine unternehmerisch geführte Sozialfirma, sagt Daniela Merz. Aus den Geschäftszahlen macht sie kein Geheimnis. Derzeit beschäftigt die DOC-Gruppe an 10 Standorten rund 1'000 Langzeitarbeitslose, Männer und Frauen, Junge und Alte, Schweizer und Ausländer. Die Angestellten erwirtschaften einen Jahresumsatz von 30 Millionen Franken. Der Gewinn von 200'000 Franken wird wieder in das Unternehmen investiert. Es ist kein leichtes, Aufträge an Land zu ziehen. Oft erfahren die DOC-Verantwortlichen nur zufällig von möglichen Arbeiten.
Wir nehmen das Telefon in die Hand und fragen nach, vor allem dann, wenn es uns zu Ohren kommt, dass da mögliche Auslagerungen denkbar wären oder dass man sich überlegt, Prozesse zu automatisieren. Und natürlich alle Freunde und Bekannten sind sensibilisiert auf diese Frage und stecken uns natürlich solche Informationen auch. Und dann fragen wir nach und versuchen, da vorstellig zu werden.
Enge Kontakte zu Unternehmen in der Region sind nicht nur nötig, um an Aufträge zu kommen. Enge Kontakte sind auch erforderlich, um Arbeitsplätze für die Langzeitarbeitslosen im regulären, dem sogenannten ersten Arbeitsmarkt zu finden, wie DOC-Chefin Daniela Merz sagt.
Das ist die höchste Zielsetzung, also Integration über allem. Das heißt auch, es kann jedermann sofort den Arbeitsplatz hier verlassen, wenn er eine Stelle hat. Aber wir sind uns auch bewusst, dass das einfach für viele Menschen im Moment nicht realisierbar oder nicht realistisch ist. Und entsprechend ist es auch wichtig, für die Menschen eine Lösung anbieten zu können, die vielleicht mehrere Jahre hier sind.
Integration als oberstes Ziel. In der Realität sieht es aber anders aus. Es ist immer schwieriger, Langzeitarbeitslosen wieder zu einem regulären Job zu verhelfen. Die Vermittlungsquote ist in den vergangenen Jahren gesunken.
Also im Moment schaffen es um die 20% wieder zurück in den ersten Arbeitsmarkt. Diese Zahl hat sich in den letzten Jahren negativ verändert. Das waren früher mehr. Und die anderen bleiben. Und entsprechend sieht man auch, wo die große Herausforderung ist.
Das hängt damit zusammen, dass geeignete Arbeitsplätze für weniger qualifizierte Menschen fehlen. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Langzeitarbeitslosen zu, unter anderem, weil die Voraussetzungen für den Bezug von Arbeitslosengeldern verschärft worden sind. Damit verändern sich auch die Profile der Menschen, die bei DOC beschäftigt sind, wie Chefin Daniela Merz sagt.
Mit den ganzen Veränderungen im Bereich der Arbeitslosenversicherung, im Bereich der IV-Versicherung und auch der Sozialhilfe und auch den Anstrengungen, die die Sozialämter direkt machen, sind natürlich die Profile, die dann schlussendlich zu uns kommen, tendenziell wahrscheinlich etwas schwächer geworden. Das ist ja grundsätzlich auch richtig. Also wir möchten eigentlich wirklich mit den Menschen zusammenarbeiten können, die wahrscheinlich längerfristig Probleme haben, eine Stelle zu finden.
Für viele Langzeitarbeitslose ist die Anstellung bei DOC damit nicht mehr eine Übergangslösung, bis sie einen neuen Arbeitsplatz gefunden haben, sondern etwas Dauerhaftes. Das ist auch den Menschen an der Werkzeugbank bewusst. Der 55-jährige frühere Koch, der seit 3 Jahren bei DOC arbeitet, würde die Metallwerkbank gerne wieder gegen einen Kochherd tauschen. Erhielte er ein Angebot von einem Restaurant, er würde nicht zögern.
Dann würde ich wahrscheinlich schon wieder anfangen, ja. Etwas in der Küche, so, schon mal anfangen reizen. Ja.
Er hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, im Unterschied zum früheren Eisenleger. Er glaubt nicht, dass er je wieder auf dem Bau arbeiten kann, allein schon wegen seiner 57 Jahre. Damit gehört er zum alten Eisen.
Nein, die nehmen wir gar nicht, mit wem wir gar nicht, das Alter steht. Das sind jetzt alle wieder 18, 19, 20, höchstens 32, 35 sind die Ältesten jetzt noch. Oder? Und jetzt wird rausgesucht. Jetzt ist es nicht mehr so wie früher. Wenn die Löhle kommt, dann weißt du, wie die Telefon anstellen. Da musst du einfach Leute haben, oder?
Dem Bau trauert er aber nicht nach. Die Arbeit an der Werkbank in Gossau macht ihm Freude und gibt ihm Befriedigung. Er hat sich damit abgefunden, dass er bis zu seiner Pensionierung hier arbeiten wird.
Sozialfirmen wie die DOC-Gruppe sind also nicht mehr, wie ursprünglich geplant, bloße Übergangslösungen für Arbeitslose, bis diese wieder eine Stelle finden. Diese Entwicklung bereitet Bernadette Wüthrich Sorgen. Das sagt die Leiterin der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft Schweizer Sozialfirmen im Gespräch mit Ivan Lieberherr.
Das bereitet mir schon Kopfzerbrechen und ich frage mich schon, was geschieht mit Menschen, die nicht mehr so gut oder überhaupt gar nicht zu den Anforderungen des Arbeitsmarktes passen. Und das ist eine Entwicklung, die sich doch in den letzten 20 Jahren schon auch in der Schweiz beobachten lässt. Also dass wirklich da eine Kluft zu entstehen scheint zwischen Anforderungen des Arbeitsmarktes und den Qualifikationen der Arbeitnehmenden.
Diese Kluft, was sind die Ursachen dafür?
Die Ursachen liegen aus meiner Sicht sicher in der Veränderung des wirtschaftlichen Arbeitens, also in der Veränderung der Produktionsweisen, in diesem Wechsel von der Industriegesellschaft zur Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft, dass da viele Arbeitsplätze wegsterben oder auswandern, die eher einfachere Qualifikationen erfordern und eben ganz viele neue Arbeitsplätze entstehen, die höhere Anforderungen stellen. Und da, denke ich, sind wir in der Bevölkerung noch nicht so weit, dass wir dieses Matching voll wieder hinbekommen haben.
Die Schweiz als Arbeitsmarkt für hochqualifizierte Menschen, wo andere Leute, die nicht ganz so mithalten können, keine Chance mehr haben.
Ich würde vielleicht jetzt noch nicht so schwarz malen, also gar keine Chance ist sicher ein bisschen hart ausgedrückt, aber ich denke, der Trend geht schon tendenziell in diese Richtung. Vielleicht können wir es durch Ausbildung, Bildung ein bisschen abfedern, auch in Zukunft, wenn wir jetzt in Bildung investieren. Aber jedenfalls im Moment sehe ich so diese Kluft schon, die ist schon vorhanden.
Sozialfirmen sind ein Lösungsansatz. Als außenstehender Betrachter hat man den Eindruck, diese Branche boomt regelrecht in der Schweiz. Täuscht dieser Eindruck?
Ich denke, der Eindruck ist richtig. Und zwar würde ich sagen, hat es begonnen in den 90er Jahren mit dieser starken Zunahme an Arbeitslosigkeit. Da hat man ja zunächst mal die Arbeitslosenversicherung neu aufgestellt und da sehr viel auch investiert in solche Strukturen zur Wiedereingliederung. Da hat sich ein Sektor entwickelt, der so auch gewollt ist. Das wurde auch gefördert. Ich denke, dass Sozialfirmen, Sozialunternehmen oder Integrationsorganisationen, wie man die auch immer nennen will, eine Möglichkeit sind, aber wahrscheinlich eben eine Möglichkeit, die wir nicht mehr wegdenken können.
Besteht hier nicht die Gefahr, dass viele Unternehmen einfachere Arbeiten
auslagern möchten an eine Sozialfirma, um zu sagen, ja, wir haben dann die höhere Rendite, macht ihr mal das auf Allgemeinkosten?
Das ist eine der Fragen, die am meisten Ängste auch schürt, wenn wir von diesem Thema sprechen. Und ich halte es auch für möglich, dass es in Einzelfällen vielleicht sogar schon passiert ist, dass Arbeitsplätze mit diesem Hintergedanken abgebaut wurden. Ich glaube aber, dass damit ein Kurzschluss auch verbunden ist, denn die Kosten, die wir durch Arbeitsmarktausschluss haben als Gesellschaft, die tragen wir schlussendlich alle. Also auch die Unternehmen, die ihre Rendite erhöhen, die sind daran dann über die Steuern spätestens auch wieder beteiligt. Also ich glaube, das wäre ein Kurzschluss.
Sagt Bernadette Wüthrich. Sie leitet die Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft Schweizer Sozialfirmen. Ivan Lieberherr hat mit ihr gesprochen. Und das war Trend. Uns hören Sie nächste Woche wieder oder wann immer Sie wollen, rund um die Uhr unter trend.drs.ch. Bis dann.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.